Schnurzgabel, der Fusselcheck mit Julian und Martin.
Und zwar heute mal wieder als Videopodcast. Hallo Martin, liebe Grüße ins warme Köln.
So, das ist der Fusselcheck, wo wir wieder, ich muss ja jedes Mal das nochmal erklären, für alle, die das jetzt...
Ja, was machen wir hier eigentlich?
Also normalerweise machen wir ja zu jedem ersten unsere regulären Folgen, wo wir immer irgendwas Tolles behandeln, ein Thema, eine Figur, eine Serie, ein Film, eine verschollene Erinnerung. Und im Fusselcheck, der immer in der Mitte des Monats stattfindet, korrigieren wir die ganze Scheiße, die wir in der letzten Folge erzählt haben, oder lesen Kommentare vor, tragen Sachen nach, Dinge, die wir recherchiert haben, werden nochmal eingebracht. Und dies und das und jenes, die bunte, lustige Wundertüte, das kleine Schwätzchen nebenher.
Ja, du weißt ja, dass mir der Fusselcheck am besten gefällt. Gerade deswegen. Es ist ja weniger eine Korrektur. Es ist ja eigentlich immer so ein Gemischtwarenladen. Wir reden über alles Mögliche, was auf uns zukommt, was wir noch gesehen haben, was auch so Neues gibt. Ich habe gleich auch noch eine kleine Filmempfehlung dabei. Und man muss sich vor allen Dingen nicht so doll darauf vorbereiten.
Ja, ich saß nur 2 Stunden dran.
Ja, das geht doch.
Aber ehrlich gesagt habe ich die meiste Zeit damit verbracht, die Kommentare zusammenzusuchen, weil die Leute kommentieren ja auf unterschiedlichen Wegen, also entweder bei YouTube wird was drunter kommentiert oder ich kriege was auf Instagram geschickt oder manche schicken mir eine E-Mail und so. Und dann denke ich jedes Mal, wenn ich das so bekomme und lese, ja, das muss ich im Fusselcheck vorlesen, lege es mir aber schlau, wie ich bin, nicht direkt beiseite, sondern denke, ich merke mir das und dann sitze ich kurz vor dem Fusselcheck da, habe es mir natürlich nicht gemerkt und dann ewig diese Nachrichten wieder zusammen und ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen.
Ja, das muss man immer direkt machen. Man muss am besten immer so eine Word-Datei sein ganzes Leben lang aufhaben und wenn dann einmal was kommt, dann da reintun.
Lege jedes Ding an seinen Ort, dann sparst du Zeit und manches Wort, hat meine Oma immer gesagt. So, ich lese mal was vor, weil ein paar Sachen habe ich mir ja rausgesucht. Letzte Folge ging es ja bei uns um die Katze mit Hut. Und da haben sich sehr viele Leute darüber sehr gefreut, dass wir das gemacht haben, weil da viele tolle Erinnerungen dran haben. Zum Beispiel auch Sebastian, der sich sehr gefreut hat, dass wir das Thema behandelt haben. Ja. Aber er hat sich ein bisschen, ja, eine Sache hat ihm fast nicht gefallen, dass wir da so wenig drüber geredet haben. Weil er sagt nämlich, mein Episodenfavorit, die Geburtstagsgeschichte, scheint euch nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Unerhört. Dabei ist allein die Prämisse, dass keiner der Bewohner weiß, wann er oder sie Geburtstag hat, um sich dann auf einen gemeinsamen zu einigen, der Knaller. Und auch alles, was dann passiert, entstammt einem Drehbuch der Meisterklasse. Was vordergründig so simpel gestrickt scheint, das Beraten über die Geschenke und das Ausprobieren derselben, ist brillant ausgeklügelt. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass man das Herunterrutschen einer Rutsche bzw. Hineinrutschen ins neue Lebensjahr so wunderschön durchdeklinieren kann. Jede Figur macht es anders und auf ihre ganz typische Weise. Ob halsbrecherisch, ungeschickt, ruhig, durchdacht, elegant etc. Eine Art Puppenstudie in Sachen Kinetik. Aber bevor ich nun auch noch anfange, von der Originalität der Geschenke zu schwärmen, von dem Dialogwitz und der Gagdichte, verbleibe ich mit dem Erbsensteinschen Freudenruf Glück auf, Glück ab, ob eures tollen Podcasts, der ebenfalls immer wieder ein Geschenk ist. Macht weiter so. Also vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, mit diesem Text haben wir diese Geschichte gewürdigt. Natürlich ist das eine ganz entzückende Geschichte. Die haben wir einfach ein bisschen vernachlässigt, weil wir einfach drohten, wieder 8 Stunden lang zu werden. Und wir wollen ja auch die Leute auch noch ein bisschen anregen, dass sie sich dann irgendwo noch eine DVD von dieser wunderschönen Serie besorgen oder bei YouTube gucken oder sonst wo im Darknet mal schauen, ob man die Katze noch findet.
Und ich habe auch einen Fehler gemacht insofern. Ich habe mir halt die erste Staffel, die ersten 4 Folgen, 2 oder 3 Mal angeguckt, weil ich dachte, okay, das ist ja das Eigentliche, das ist der Ursprung und habe dem Rest nicht so viel Zeit gewidmet, wie ich es eigentlich hätte machen müssen. Im Prinzip ist das Phänomen aufgetaucht, was wir immer haben, wenn wir über Kindheitserinnerungen sprechen. Das, was ich zuerst gesehen habe und lieben gelernt habe, das fand ich besser. Möglicherweise hat er recht.
Da hat er mich recht. Übrigens, ich glaube sogar, dass die Geburtstag, also ich lehne sie ja heimlich zu einer Sache, die ich dir gleich erst zeige.
Der Martin meine, zeigt gleich wieder seine Zettelwirtschaft.
Zeig mal. Hier. Ich glaube sogar, dass die Geburtstagsgeschichte eine Geschichte war, die ursprünglich sogar im ersten Band vorkam. Es kann aber sein, dass das wieder scheiße ist und dass mich da jetzt jemand wieder korrigiert. Also, weil es gab Geschichten, die in Katze mit Hut im Buch, quasi in dem ersten Buch vorkamen, aber dann in der Fernsehgeschichte erst in der Fortsetzung rein verwurschtelt wurden. Na, ist auch egal. So nerdig müssen wir nicht sein. So, obwohl eigentlich doch, wir haben ja einige Sachen auf die uns Leute hinweisen. Ich denke ja manchmal, wir sind zu nerdig und zu krank mit unseren Gehirnen. Und dann gibt es dann Leute, die uns dann Besseres belehren, wie zum Beispiel, wo habe ich ihn denn jetzt hingeblättert? Daniel, der nämlich auch geschrieben hat, als die Naturforscher in Folge 4 wütend abreisen, sieht man auch schon ein Schild Hauskatze, das so an der Tür hängt, ne? Das aber anders aussieht als das in der Fortsetzung. Hat mich deshalb beim Anschauen jetzt gewundert, dass Herr Maulwisch sich erst im zweiten Teil darüber, also über dieses Schild, aufregt. Hat er wohl vorher übersehen. Das, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen. Also am Anfang steht noch Villa Maulwisch am Haus und dann im zweiten Teil Haus Katze, aber in der letzten Folge von Staffel 1 quasi steht auch schon Haus Katze und so weiter. Und dann, ich wollte das erst erzählen im Podcast und dann dachte ich, nee, das ist zu krank, Reine, das letzte Mal. Das ist jetzt wirklich zu nerdig, aber scheinbar doch nicht.
Ja, dafür hast du ja über das andere Schild von Tab und Tante gesprochen.
Oh, ja, dazu habe ich auch was. Willst du das erzählen oder soll ich das erzählen?
Wenn du es da sowieso ausgedruckt vor dir hast, dann mach du das gerne.
Also, wir haben hier festgestellt, also alle, die das, ich muss das immer alles so wiederholen, aber eigentlich jeder kann sich ja, sollte sich einfach mal unsere Podcast-Folge über die Katze mit Hut anhören, damit er weiß, worüber wir hier reden. Aber ganz schnell zusammengefasst, der Julian und ich, wir waren in der Puppenkiste im letzten Jahr und ich hatte Teile der Dekoration durfte ich in die Hand nehmen. Unter anderem das Schild des Ladens Tapp und Tante, was in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Und dann haben wir aber jetzt festgestellt im Nachklapp, dass dieses Schild, was ich da hochgehalten habe und gesehen habe, nicht das war, was in der Fernsehsendung vorkommt. Daraufhin haben wir die Augsburger Puppenkiste wieder gefragt, unseren super Telefonjoker Florian Moch, der mir dann auch ganz nett geantwortet hat. Und das Tolle ist, er weiß es selber nicht. Er schreibt nämlich, dass das Tapp- und Tante-Schild, das ich euch bei eurem Besuch gezeigt habe, nicht screen-used ist, war mir nicht bewusst. Krass, dass ihr das herausgefunden habt. Ich habe mit einigen Kollegen und mit Klaus Marschall, dem Chef der Puppenkiste, darüber gerätselt, aber etwas Genaueres leider weiß leider keiner. Wir vermuten, dass das nicht screen-used-Schild 1982 im Rahmen des Baus für die Produktion entstanden ist, aber nicht verwendet wurde. Eventuell war es in der Kamera nicht gut zu lesen oder ähnliches, sodass ein neues Schild gemacht wurde. Sowas ist immer mal vorgekommen. Irgendwie hat dann jedenfalls nur das erste Schild die Jahre überdauert. Dass es später erst nach der Produktion entstanden ist, glauben wir eigentlich nicht. Dafür ist es in seiner Machart zu nah am screen-used-Schild. Dieses könnte, kann ich mir gut vorstellen, mitsamt Kulisse nach dem Dreh entsorgt worden sein. Entsetzlich. Also einige Vermutungen, aber eine hundertprozentige Antwort habe ich leider nicht.
Tja,
Ja, schade,
das ist
ist
doch
doof.
schön, dass auch die Augsburger Puppenkiste jetzt durch unseren Podcast 40, 50 Jahre später noch Sachen erfährt.
Ja, den Sie nachrätseln können.
Aber die Erklärung finde ich logisch, denn man muss ja sagen, wofür hätte man das sonst nochmal so ähnlich nachbauen sollen? Das kann natürlich irgendwie sein, dass das vielleicht dann das Erste war, was aber dann doch nicht genutzt wurde.
Kann gut sein. Ich habe ja auch, es gibt ja auch, wir haben ja auch die erste Katze in unserer Folge gezeigt, also den Prototyp, also den ersten Entwurf der Katze, den
Ja.
Hannelore Marschall damals gebaut hat, der da nicht benutzt wurde. Dazu hat er übrigens auch geschrieben, das kann er uns definitiv sagen, dass der Katzenprototyp heute noch bei Hannelore Marschalls Schwiegertochter sich aufhält. Also besucht sie mal alle, dann könnt ihr die sehen. Oder
Das
guckt
war
sich.
mein persönliches Highlight, neben Harald Schmidt übrigens natürlich aus der Folge. Die
Ja.
Jessie hat mir auf Facebook geschrieben, endlich die Katze mit Hut. Das war auch meine erste Serie von der Kiste, an die ich mich erinnern kann. Ich fand früher Baby Hübner und die Puddingbrumsel toll. Mit erwachsenen Augen finde ich Baby Hübner etwas nervig. Ja, Jessie, welcome to my world.
Naja. Ja, na, da reden wir nachher noch drüber. Was habe ich denn hier noch alles? Nochmal Daniel hat auch festgestellt, ich habe ja auch noch, wir haben ja ein paar Fotos gezeigt, wie wir in der Puppenkiste waren. Und da haben wir ja festgestellt, da haben wir ein Foto gezeigt, wo alle Figuren, alle Hauptfiguren aus der Katze mit Hut kann man ja im Museum der Augsburger Puppenkiste bewundern, die da ausgestellt sind, die aber in einer völlig falschen Dekoration sitzen. Und da ist mal eine große Treppe zu sehen. Und dazu schreibt Daniel, ich glaube, die Treppe stammt aus Caruso und Co. Nach Katze mit Hut habe ich das nun geschaut. Glaube zum ersten Mal. Da sieht man auch den schrecklichen Affen wieder. Sitzt da im Publikum einer Theateraufführung.
Tja.
Das muss ich mir auch mal angucken. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber.
Dr. Harz hat geschrieben, apropos rohe Eier, schaut euch bloß nicht die ersten 2 Minuten der allerersten Tatortfolge mit Schimanski an. Habe ich gemacht, kann man nämlich im Internet finden, solltest du besser vermeiden, Martin.
Du fällst auch auf jede Mail rein, ne, die man dir schickt. Guckt euch das nicht an, da tippt der Julian gleich los bei.
Ja, ich hatte gedacht, vielleicht ist das Screenshot würdig, aber das wollte ich dir nicht antun. Aber der Frank Robin Fuhrmeister springt dir zur Seite und schreibt, ich mochte Robin Williams übrigens auch nicht. Der war mir zu aggressiv, lustig, ein bisschen ADHS over the top.
Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht der größte Fan davon bin.
Und aber du weißt doch, wie das Internet funktioniert. Martin Reinl hasst Robin Williams.
Ja, und dann nicht Robby oder Robin. Da muss man auch wieder aufpassen. Der eine lebt noch und singt noch. Den finde ich ganz gut. Den anderen finde ich ja auch ganz gut. Aber es ist halt nicht mein Lieblingscomedian gewesen oder sonst was.
Ich hätte eine Sprachnachricht. Und zwar unser treuer Zuhörer Uwe hat sich mal wieder bei mir gemeldet. Guck mal, ich habe auch, damit du mal weißt, wie der aussieht. Nein, das ist für gleich.
Das war eine Schnurrbarttasse, das habe ich genau gesehen.
Ja, ja, gleich kommt eine Schnurrbarttasse. Das hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Aber guck mal, der Uwe könnte eine Schnurrbarttasse gut brauchen.
Ja.
Und der hat Folgendes eingesprochen.
Mein lieber Julian, Mensch, was für eine geile Folge. Ich habe sie gerade zu Ende gehört. Habt ihr wirklich, wirklich super geil recherchiert. Und tatsächlich ist Katze mit Hut einer meiner Favoriten von der Augsburger Puppenkiste. Und ich muss sagen, ihr habt das wirklich schön, schön analysiert. Geil, war richtig retro. Ich werde mir auf jeden Fall die DVD nochmal angucken, die Tage, weil da so viele Erinnerungen reingekommen sind. Sehr, sehr schön.
Ja, ich freue mich vor allen Dingen, Uwe war auch schon einer der Ersten, die ich persönlich kannte, der mir Feedback zu diesem Podcast gegeben hat. Und manchmal ist das ja so, weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe ja schon in meinem Leben viele so kleine, unbedeutende Internetprojekte gemacht. Und manchmal hören dann so Freunde und Familie mit und sagen, oh ja, habe ich ja auch angehört. Aber du weißt ganz genau, ja, ja, aber nach 2, 3 Folgen hörst du das sowieso nicht mehr an. Der Uwe ist immer noch am Ball. Viele Grüße.
Der hört immer noch was. Ja, siehst du, irgendwas machen wir wohl doch nicht ganz so falsch. Erstaunlich.
Ja, genau, du hast gerade schon gesagt, eine Schnurrbarttasse ist mir auch geschickt worden von einem anderen Uwe, der mir gesagt hat, guck mal, warte, hier ist die Tasse für euch eingeblendet. Die Schnurrbarttasse oder auch einen Bartschutz gibt es immer noch, auch im modernen Design.
Hm. Ja, ob man es jetzt braucht oder nicht, ob das so groß ob das so großen Absatz findet, weiß man nicht. Vielleicht durch diesen Podcast, vielleicht. Wir regen ja immer wieder zu Käufen an. Also ich glaube zumindest die DVD-Verkäufe von Sachen wie Katzen mit Hut und worüber haben wir noch so geredet, Fraggles, sind massiv angestiegen natürlich durch diesen Podcast. Und jetzt wird der Schnurrbarttassenabsatz wird jetzt massiv nach oben preschen.
Auch die Dinos. Die Dinos-Boxen haben wir damals auch nochmal ordentlich angeschoben.
Die auch. So, wer ist das denn hier? Da habe ich jetzt keinen Namen. Also irgendjemand Nettes schreibt uns, die Geschichten, die die Augsburger Puppenkiste verfilmt hat, sind immer wieder sehenswert. Bin echt froh, dass ich noch so gerade zu der Generation gehöre, die sie noch im Fernsehen erlebt hat. Ich fand es als Kind immer bei Neues von der Katze mit Hut lustig, wenn am Anfang auf einmal Emma als kleine Miniatur durchs Bild fuhr. Auch wenn das Modell nicht mehr das Original aus dem Knopf war. Vielen Dank für diesen erneuten Trip down Memory Lane. Ja, das stimmt. Also, dass am Anfang von jeder... Ich glaube, wirklich am Anfang jeder Episode von Neues, von der Katze mit Hut, sieht man immer eine kleine Eisenbahn nach Stackeln an der Kroker so reinfahren und dann kommt auch dieses berühmte Tutgeräusch, was die Lokomotive Emma sonst normalerweise bei Jim Knopf gemacht hat. Mhm. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, ob das ein kleiner Gruß wiederum, ein kleiner interner Gruß an sich selbst ist von der Puppenkiste, aber auch ich musste dran denken und habe überlegt, ob das wohl der gleiche Zug ist, aber habe es noch nicht verglichen.
Das ist interessant. Da hat mir nämlich ein Thilo eine Nachricht dazu geschrieben. Der hat gesagt, wie in vielen Puppenkistenproduktionen gibt es auch bei der Katze mit Hut kleine Gastauftritte von Figuren, die man aus anderen Serien kennt. Wir sehen zum Beispiel Herrn Taschenbier aus dem Sams zu Beginn am Bahnhof und später vor dem Strickgeschäft. Ebenfalls ist Herr Lörcher, ebenfalls aus dem Sams, später auch zu sehen als Polizist. Und aus der Löwe ist los sind auch Figuren. Das Problem ist, ich erkenne das immer nicht, weil ich kenne nur das, was wir bis dahin hier besprochen haben. Das müsste man sich rangoogeln. Aber offensichtlich gibt es in der Augsburger Puppenkiste ganz viele kleine Gastauftritte von anderen Figuren.
Kann ja passieren. Ne? Ich recycle ja bei mir in meinen Produktionen auch Puppen aus anderen Produktionen immer wieder. So, Florian hat geschrieben, die Katze mit Hut fand ich immer ganz nett, aber so richtig begeistert habe ich mich dafür nicht. Dazu war mir die Serie zu betulich. Alle mochten sich und waren lieb. Das ist ja schön, aber passiert nicht viel. Und da finde ich der interessant, genau das ist es, was mir an der Katze mit Hut gefällt, dass da eben nichts passiert. Das ist eigentlich, alle sind mal nett, es ist mal so freundlich, es ist angenehm. Ich musste daran denken, dass ich habe so einen Artikel gelesen, hier, das ist ein uralter Zeitungsartikel von 1982, über die Katze mit Hut. Den hatte ich zur Vorbereitung irgendwie gelesen und da beschreibt die Autorin das ganz schön. Also in dem Artikel geht es darum, dass diese Autorin wiederum die Puppenkiste besucht im Jahr 1982 und sich da und so ein bisschen ihre Erinnerungen schildert. Und da schreibt sie nämlich Folgendes: Ich selbst gehöre zur Mumien-Generation. Die Mumiens war, glaube ich, sogar die erste Fernsehproduktion der Puppenkiste. Ich selbst gehöre zur Mumien-Generation. An die Handlung dieser Kinderserie aus den Jahren 1959 und 1960 kann ich mich nicht mehr erinnern. Unvergesslich aber ist das behagliche Gefühl, das mich erfüllte, wenn die Musik vor den einzelnen Folgen einsetzte und der Puppenkistendeckel aufgeklappt wurde. Und das finde ich so interessant, weil genau das finde ich auch, dass gerade bei diesen Puppenkistensachen oder auch bei fast allen anderen Dingen, die wir hier erzählen. Oft kann man sich gar nicht an die Handlung erinnern, aber man kennt dieses Gefühl, das behagliche Gefühl. Ich fand die Formulierung so schön. Das ist es. Und das ist, was ich auch so mag, dass eben mal nicht irgendwie große Konflikte passieren, dass da irgendwie Riesen-Action ist, sondern dass man sich einfach mal wohlfühlt eine halbe Stunde lang und man was Entspanntes gefühlt. Ich war ja auch ein großer Fan vom ARD-Buffet. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber das war ja auch die pure Langeweile in der
Wolltest du ja
Dreiviertelstunde.
nicht auch selber noch mal eingeladen werden oder so? War das nicht so?
War da eigentlich, ich war ja da.
Ach
Ja,
so.
ich habe ja versucht. Nee, es hat. Also, ich war so kurz bevor das eingestellt wurde, hatte ich was mit dem SWR zu tun und der dafür zuständige Redakteur hat wohl versucht, mich da nochmal reinzukriegen in die letzte Folge. Hat aber irgendwie scheinbar nicht geklappt. Sie hatten da keinen Bedarf an sprechenden Hunden oder Pferden in ihrer Abschiedsfolge. Aber ich war mal da. Die haben ganz blöd geguckt, weil ich kam da rein. Ich war total begeistert, dass ich da sein durfte und. Und hab dann wusste auch alles, wie die alle heißen da und was die alle so machen. Und die Moderatorin hatte mich völlig irritiert angeguckt und fragte nur, wie bist du denn drauf?
Aber das ist doch auch toll. Also
Weil ich
erstmal gibt
halt
es ja für
noch nie
alles,
gesehen war. Was?
gibt es ja seine Fans. Aber es ist auch interessant, wenn dann die Macher dort selber überrascht sind, dass es da jemanden gibt, der offensichtlich so ein Riesenfan von dem ist, was wir hier die ganze Zeit machen, wenn die selber das nicht fassen können.
Ich gehöre jetzt natürlich. Zumindest damals nicht zur Zielgruppe dieser Sendung. Das sind ja vielleicht doch noch Leute, die noch einen Tacken älter sind als ich, die das geguckt haben. Und da war es dann vielleicht doch ein bisschen ungewöhnlich, dass da irgend so ein damals noch junger Typ mit so einem sprechenden Hund da irgendwie diese Sendung großartig findet. Aber ich habe ein Faible dafür, muss ich zugeben, für in Anführungsstrichen langweilige, behagliche, gefühlausstrahlende Fernsehsendungen.
Ich glaube auch, dass wir das in der Katze mit Hut-Folge auch positiv erwähnt haben. Also ich fand zum Beispiel das sehr gut, dass es keinen Bösewicht gab und keine große Reise, sondern dass es eher so Alltagsgeschichten sind. Ich hatte ja auch zu dir gesagt, man hätte davon noch 30 weitere Folgen drehen können, wo einfach immer irgendwas im Haushalt gerade so anliegt. Ich fand das wirklich eine sehr, sehr besondere. Also ich verstehe zumindest, warum dir das viel bedeutet, weil das ist schon etwas anders als diese ganzen Abenteuer, die man sonst so sieht.
Ah, einfach mal Entspannung. So, übrigens, Kevin hat geschrieben, weil genau darüber, weil wir darüber geredet haben, warum gab es da nicht noch mehr davon, warum gab es keine Fortsetzung? Und dann habe ich ja den blöden Fehler gemacht, dass ich da irgendwie rausposaunt habe, so in meiner Spontanität, dass es ja so gut wie gar keine Puppenkistensachen mit Fortsetzungen gäbe, außer Jim Knopf. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, wie mir jetzt im Nachhinein, als ich diese Mail bekam, auch klar wurde. Der schreibt nämlich: Hallo, Herr Reinl. Schon ganz förmlich. Ich bin Herr Reinl. Hallo, Herr Reinl. Gerne möchte ich etwas zur aktuellen Popkulturfolge beitragen. Es gab tatsächlich mehr als nur einen Nachfolger-Mehrteiler bei der Augsburger Puppenkiste, nämlich, natürlich, Der Löwe ist los. Schaffte es in den 60ern auf zwei Nachfolger. Und in den 70ern gab es ein Spin-off, Don Blech und der Goldene Junker. Abseits des Fernsehens gab es dann noch zwei Fortsetzungen von Kleiner König Kalle Wirsch in Hörspielform. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das dann auch mit Puppenkisten zusammenhängen ist oder ob das jetzt eine eigenständige Sache ist. Ja, aber natürlich, ich war ein Depp. Natürlich, der Löwe ist los. Hätte mir eigentlich einfallen müssen. Also, die These stimmt nicht, dass die Puppenkiste keine Fortsetzung gebastelt hat von ihren Erfolgsknallern.
Christina hat geschrieben, ich fand es mal wieder echt klasse. Ich habe schon zweimal die aktuelle Folge laufen. Ich höre mir eure Podcast-Folgen immer mehrmals an und danke für diese ganzen Unterhaltung. Christina, solche Nachrichten lese ich immer sofort vor, wenn nur reines Lob da drin ist, auf jeden Fall. Und Litchi7 hat geschrieben, wie kann man Baby Hübner nicht mögen? Ich hätte wahrscheinlich eher auf das Pendelama oder auf den Zappergag verzichten können.
Oh, da. Boah, der Zappergag ist aber, den mögen wir aber.
So, dann habe ich noch etwas für dich.
Und zwar nämlich heute, falls das jemand vorhin nicht so richtig mitgekriegt hat, weil wir es so weggenuschelt haben, man kann uns heute sehen, wir sind so mit Gesicht zu sehen, weil der Julian unbedingt mal wieder sein Gesicht in eine Kamera halten wollte.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich hab das mit Martin ein bisschen aufgedrängelt mal wieder, aber nur alle paar Monate machen wir das mal.
Ja, und heute war es mal wieder soweit. Heute konnte ich mich wieder nicht wehren. So, willst du mir was zeigen oder nicht?
Genau, und zwar hat die Antje geschrieben: Hallo Julian, was für eine tolle Folge Popkultur. 2 Stunden Katze mit Hut, da geht ja mein Herz auf. Aber der Knaller kam ja eigentlich erst am Ende eures Podcasts. Denn Ende April schenkte mein Mann mir völlig überraschend eine Kleckse zum Geburtstag. Ich wollte immer so eine haben und ich habe jetzt auch noch genau die Martin auch hat. Und jetzt schau mal, Martin, bist du mit dem Klecks oder Kleckse?
Ja, das ist übrigens der Klecks Ocker. Falls jemand da ganz genau wissen möchte, wie diese Figur heißt. Die haben alle Namen. Das ist Ocker.
Das ist Ocker? Ja, Und das ist also auch Ocker?
Ja, nur ohne die schicke Strickmütze. Aber jetzt ist gerade auch Sommer, da trägt man die wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, toll. Also, Suche und finde die 10 Unterschiede, könnte man hier bei diesem Bild spielen.
Also die Mütze, ja genau, die Mütze fehlt quasi. Ja, okay, aber sonst ist es... ich hatte nämlich erst nur das Bild von ihr gesehen. Das ist
auch ein bisschen ähnlich hier.
Stimmt, ja, eigentlich. Ihr wärt ein schönes Paar, ihr beide mit euren beiden Kindern.
Ja, und so sehen unsere Kinder aus. So, ja, zu den Klecksen habe ich übrigens auch noch was. Das hat auch Kevin mir geschrieben. Weiterhin war der kurze Einschub zu den Klecksen interessant. Tatsächlich kannte ich diese nur von der gleichnamigen Ariola. Ariola! War auch eine Puppe. Von der gleichnamigen Ariola-Hörspielreihe. Den Charakter der Weisen am Ambriosa, gesprochen von Brigitte Mira, mochte ich als Kind am liebsten. Ja, das stimmt, es gab da ploppen jetzt bei mir wieder so dunkle Kindheitserinnerungen hoch. Tatsächlich gab es von diesen Klecksen also nicht nur diese unsägliche Musikgeschichte von Werner Böhm, sondern es gab da auch Hörspiele dazu. Muss ich mich auch mal auf die Suche machen. Ich meine, dass ich da eine Kassette von hatte. Also ganz dunkle Erinnerung. Es gab ja kaum was, von dem es nicht irgendwelche seltsamen, ominösen Hörspiele gab. Das ist immer, da stoße ich auch immer wieder auf ganz komische Sachen. Da müssen wir eigentlich auch mal drüber reden. Es gab auch eine ganz tolle Hörspielsache von Monchichi. Habe ich dir, glaube ich, schon mal vorgespielt, oder?
Ja, du hast das mal digitalisiert und mir geschickt. Und ich weiß noch, dass die Monchichis sich gegenseitig mit Monchichi angesprochen haben.
Ja, Monchichi. Da wird hier Florian, dem das hier alles zu lieb und zu betulich bei der Katze ist. Also da wird der kotzt der im Strahl, wenn der sich die Monchichi gehen die ganze Zeit nur so, Monchichi, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Nein, Monchichi, wie lieb hast du mich? Ich hab dich total lieb, Monchichi. Und Monchichi, ich hab dich auch lieb. Und das ist ungefähr der Inhalt von Seite 1 und dann auf Kassette, auf der B-Seite geht's dann weiter. Ja. Da erzählt dann er ihr, wie lieb er sie hat und so.
Dann hat der Christian geschrieben, mach doch mal ein Spezial zur Geschichte der Puppen im Allgemeinen.
Ja, okay, du fängst an, Julian.
Also, ich habe schon Schwierigkeiten, wenn wir die Sesamstraße der 70er besprechen müssen. Ich habe schon den Eindruck, wir haben uns da ein bisschen übernommen. Die Geschichte der Puppen im Allgemeinen ist eine gute Idee, Christian. Vielen Dank für die Einreichung. Ja, vielen Dank fürs Feedback.
Eigentlich machen wir das ja hier halt gestreckt.
Stimmt.
Mittlerweile schon über 2 Jahre. Man muss sich das natürlich dann, man kann sich ja die Folgen von uns in chronologische Reihenfolge setzen, wie das richtig passt. Und irgendwann machen wir bestimmt auch mal Puppenspiel in der Steinzeit oder sowas.
Der Weg ist das Ziel. Eigentlich ist der ganze Podcast die Geschichte der Puppen im Allgemeinen.
Das machen wir ja hier. Also, weil wenn wir das, oder wir machen mal irgendwann so den großen Popkultur-Marathon, wo wir dann 48 Stunden am Stück durchmoderieren. Kein Problem. Aber ich meine, allein das wird schon passieren, wenn wir irgendwann mal die Muppet-Show zum Thema machen. Da hört es gar nicht mehr auf, fürchte ich. Ich habe neulich wieder ein paar Folgen geguckt und habe eigentlich gedacht, das ist natürlich das Thema überhaupt für uns. Aber dann habe ich auch gedacht, das wird egal welchen Rahmen, auch wenn wir keinen Rahmen haben, wird es den sprengen.
Ja, also ich hatte dir ja schon privat geschrieben, ich habe die letzten Tage so viele Instagram-Reels und TikToks und YouTube-Shorts gesehen mit Muppet Vision 3D.
Ach, was das haben wir ja gar nicht.
Stimmt, offensichtlich gerade 27 Mal die letzte Vorstellung gefeiert hat. Und ich glaube, dass es nur in meiner kleinen Welt ist, dass so, wenn jemand da draußen das auch mitgekriegt hat, der aber keinen Popkultur-Podcast macht, wäre ich sehr beruhigt, weil ich glaube, es wird nur für mich das Ganze gerade ausgespielt.
Kannst du noch mal das Foto gleich einblenden, was ich dir neulich geschickt habe von mir, mein Jugendfoto. Ich war ja mal da. Also alle, die jetzt wieder nicht wissen, wovon wir jetzt faseln. In Walt Disney World in Orlando, Florida, gab es bis vor ein paar Tagen, seit 1991 Muppet Vision 3D. Das war das letzte große Projekt von Jim Henson, das er selber gar nicht mehr abgeschlossen hat, wie ich jetzt im Nachklapp erst tatsächlich erfahren habe. Also Jim Henson ist ja kurz vor seinem Tod, hatte er eine Kooperation mit Disney, ist er ja eingegangen und hat in Disney World quasi eine eigene Muppet-Attraktion errichtet, Muppet Vision 3D. Das war also ein Kino, wo ein Muppet-Film, also eine Art Muppet-Show lief, aber eben als 3D-Film, auch so mit ganz vielen Live-Effekten und so. Und Jim Henson ist dann aber leider verstorben. Und dann lag das Projekt dann noch so irgendwie unfertig rum. Und dann hat Frank Oz das dann noch fertiggestellt tatsächlich. Und es ist dann erst ein Jahr später, 1991, veröffentlicht worden oder hatte dann Premiere. Und lief da jetzt also, das habe ich, kann ich nicht rechnen, 34 Jahre, lief ja. Das. Und jetzt ist es, hat man das eingestampft, um da wahrscheinlich wieder irgendwie eine Eisprinzessin oder irgend so einen Scheiß hinzubauen. Und es ist sehr traurig, es war sehr schön. Und ich war mal vor ganzen Jahren da, vor 25 Jahren oder so. Und ich habe noch da gab es noch keine digitalen Fotos. Da habe ich noch ein auf Film geknipstes Foto, wie ich da zumindest vor dem Ding stehe oder sitze.
Ja. So. Das Gute ist aber, dadurch, dass es halt so lange überlebt hat, es ist jetzt natürlich auch konserviert. Es wurde jetzt so oft aufgenommen und online gestellt. Eigentlich bleibt das jetzt für die Ewigkeit da. Und es soll ja.
Man kann die ganze Show sich im Internet natürlich angucken, also auf YouTube. Natürlich dann ohne 3D. Man muss sich das dann vorstellen, aber man weiß dann, man erahnt dann immer schon, wo jetzt was 3D-iges passiert. Also wenn dann irgendwie Fossibären so eine lustige Party-Luftrüsseltüte da reinpustet, dann weiß man schon, dass die einem im Kino dann entgegengekommen wäre und so weiter. Ja.
Ich habe gehört, dass sie so trotzdem das Thema Muppets nicht aussterben lassen, sondern dass es stattdessen so einen Rollercoaster geben soll. Da sehe ich jetzt ja schon, wie lieblos der Muppet-Rollercoaster dann ist.
Da fahre ich nicht hin, weil ich natürlich Schiss vor Achterbahnen habe und sowas nicht benutze. Ja. Naja, so, habe ich denn noch was zur Katze? Ich habe noch jede Menge zur Katze. Wir schweifen ab, Julian, wir schweifen mal wieder.
Ja, mach mal.
So, warte mal, das hier lese ich gleich vor. wer hat denn hier was geschrieben? Ah, hier, das ist auch interessant. Das ist eine Nachricht von Lars. Pass auf. Der schreibt, lieber Martin, vielen Dank für die tolle Folge zur Katze mit Hut. Eine meiner Lieblingsproduktionen der Puppenkiste. Ich glaube, weil das Ganze so eine gemütliche, wie bei Oma, Wohlfühlatmosphäre hat. Siehst du, da sind wir wieder. Interessant fand ich eure Favoriten und Hassfiguren. Favoriten habe ich gar nicht so richtig, aber ich fand die Gebrüder Erbsenstein immer irgendwie fies. Und das führt mich generell zu einem Problem, das ich mit vielen menschlichen Figuren der Puppenkiste habe. Die aufgemalten Augen, diese riesigen, aufgerissenen und irgendwie toten, weil unbeweglichen Glotzaugen, fand ich ehrlich gesagt schon immer gruselig. Gerade bei der Katze mit Hut haben irgendwie alle menschlichen Figuren diese Psychoglubscher, die Erbsensteins, Herr Maulwisch und sämtliche Bewohner von Stackeln an der Kruke. Andere Produktionen wie Jim Knopf haben eher kleinere und für mein Empfinden wesentlich sympathischere Goggly Eyes oder Knopfaugen verwendet. Habt ihr da eventuell Informationen, warum das so ist? Liegt das am Geschmack des jeweiligen Puppenbauers oder gibt es eine Art Style-Guide der Puppenkiste, wie Augen gerade jeweils auszusehen haben? So, also dazu kann ich ja schon mal klugscheißen, dass es gar nicht so verschiedene Puppenbauer zumindest früher gab, sondern dass fast alle Puppen tatsächlich ja von Hannelore Marschall gemacht wurden. Aber wir haben natürlich dann auch noch mal bei Florian Moch von der Puppenkiste nachgefragt und er schreibt zurück, einen Style Guide gibt es da tatsächlich nicht. Es ist eher, wie du vermutest, dass zum Teil, also ich hatte noch ihm so eine Vermutung geschickt, es ist eher, wie du vermutest, dass zum Teil nach Vorlagen gearbeitet wurde und zum Teil frei gestaltet wird. Bei Jim Knopf hat man sich recht stark an den Buchillustrationen orientiert, weswegen die Puppenköpfe eher stilisiert aussehen. Die Köpfe sind deswegen auch gedrechselt und nicht geschnitzt. In den 80ern zum Beispiel bei der Katze waren die Gesichter detaillierter und meistens naturalistischer gestaltet. Vielleicht ist das gemeint. Es kann ja auch zu einem Uncanny Valley-Effekt kommen. Da muss jetzt jeder selber googeln, was das ist. Das hat irgendwas, glaube ich, damit zu tun, je realistischer irgendwie so eine Figur dargestellt wird, desto befremdlicher sieht es eigentlich für einen aus. Also oft sieht ja zum Beispiel, wenn man so eine Katze mit so Cartoon-Augen malt, ist die angenehmer zu sehen, als wenn man eine Katze mit Katzenaugen malt.
Ja.
Naja, und dann sagt er, ich finde das Thema spannend, zu Puppenkistenaugen kann man noch mehr Nerdiges erzählen. Ja, lieber Florian, dann erzähl uns mal gern was Nerdiges zum Thema Augsburg Puppenkistenaugen.
Das Schöne ist, dieser Fusselcheck ist ja immer eine gemischte Tüte. Wir können auch noch in 2 Jahren was Neues zur Katze mit Hut hier unterbringen.
Ja. So, und dann wurde, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es herkam, haben wir darüber geredet, irgendwie, wir sprachen über das Thema Outtakes oder es wurde darüber gerätselt, ob es Outtakes überhaupt bei Sachen wie der Puppenkiste gab.
Ob das
Da
möglich war, weil ja eigentlich quasi nach Hörspiel das nachgespielt wurde, ne?
Genau, und dazu schrieb auch wiederum Kevin, es gibt welche Outtakes. Margot Schellemann hat in ihrer damaligen Zeit im Schnitt Schnipsel von Audioaufnahmen behalten, die sie amüsant fand. Ich weiß leider nicht, wie viele es gibt, aber es würde mich wundern, wenn in der Puppenkiste nichts von diesen akustischen Raritäten zu finden wäre. Das habe ich dann auch wiederum den Florian gefragt. Und der hat wiederum den Nachlassverwalter von Margot Schellemann gefragt. Also Margot Schellemann, zur Erinnerung, war eine Puppenspielerin in der Augsburger Puppenkiste. Die war zum Beispiel die Stimme von Ping, dem Pinguin bei dem Urmel oder eben dem Zappa-Gag in der Katze mit Hut. Und sie war eben nicht nur Puppenspielerin und Sprecherin, sondern sie hat auch fast bei den ganzen großen Produktionen alleine den Schnitt gemacht in ihrem Keller. So, und dazu schrieb jetzt wiederum dann Florian, der hat den Nachlassverwalter von Margot Schellemann, Matthias Böttger, gefragt. Und der antwortete, wir haben in der Puppenkiste Outtakes archiviert und auch Margot Schellemann, die früher den Schnitt der Fernsehproduktion bei sich im Keller gemacht hat, hatte Outtakes archiviert. Eine kleine Auswahl von Outtakes ist in den Jim Knopf Platin-Boxen von 2012 zu hören. Am Ende der darin enthaltenen Schwarz-Weiß-Fassungen von Jim Knopf sind am Ende der jeweils letzten Folge nach den Kistendeckeln Outtakes zu hören. Diese hat damals Matthias Böttger zusammengestellt, der an der Veröffentlichung der Boxen mitgearbeitet hat. So.
Das finde ich übrigens ganz toll, dass er daran mitgearbeitet hat, weil das scheint ja der größte Puppenkiste-Fan der Welt zu sein. Der hat ja auch diese tolle Seite Stars an Fäden, für die wir auch so einen besonderen Zugang bekommen haben, damit man da richtig tief reingucken kann. Wäre, glaube ich, auch irgendwann mal ein toller Interviewgast. Also der scheint ja der Experte Nummer 1 zu sein, vollumfänglich für das gesamte Werk der Puppenkiste, mehr noch als die Puppenkiste selber, wenn er sogar die Nachlässe bekommt und dann archivieren darf, ist schon irre.
Ich habe übrigens natürlich mal nachgehorcht. Wovon da geredet wird. Tatsächlich hört man da Outtakes, aber ich spiele sie jetzt hier nicht vor, weil dazu muss man sich das angucken, sonst versteht man das nicht. Das ist so ein bisschen, manche Outtakes funktionieren ja wirklich nur, wenn man auch irgendwie die dazugehörige Szene kennt oder den Ausschnitt, der da irgendwie schief geht. Das sind dann so, ja, man hört da halt Sprachaufnahmen, wo dann irgendwie Kollegen sich da irgendwie ein bisschen verhaspeln oder irgendwie lachen müssen und so.
Da
Aber
lobe ich
du
mir doch
kriegst.
den Herrn Reinl, der seine eigenen Outtakes immer brav auf YouTube stellt für alle.
Ja, aber ich sortiere natürlich auch groß aus. Sag mal so, wir sind ja sehr groß. Manche Sachen von mir sind ja, manche Leute kennen ja von mir nur Outtakes und gar nicht das, was ich eigentlich arbeite. Was mich teilweise schon manchmal nervt oder herausfordert, weil ja dann, wenn ich dann irgendwo poste, jetzt drehen wir neue Folgen von Jan und Henry, schreiben dann irgendwelche Leute sofort oder, wann gibt's denn die Outtakes? Dann denke ich, lass mich doch erstmal das Eigentliche drehen. Also ich drehe nicht Outtakes absichtlich, weil ich damit es Outtakes gibt, sondern das passiert halt aus Versehen. Aber manche haben. Die fordern das schon so ein, also
Ja,
tut mir
weil du
leid,
ja
liebe
auch so
Leute, wenn
schön, du sortierst das ja auch. Du sagst ja immer, in diesem Video gibt es nur die Outtakes von dieser Folge. Und dann gibt es ja, wenn du dann die Outtakes hochlädst, gibt es ja quasi jeden Tag frische Outtakes, so gefühlt.
ja, wir versuchen das schon, das ist halt so eine Resteverwertung. Es ist halt so, aber wie gesagt, nochmal, um das nochmal ordentlich zu sagen, diese Outtakes sind wirklich ein Abfallprodukt und wir machen diese Serie, wir machen eigentlich diese Serie, die man sich angucken sollte. Und manchmal geht da was schief und das klammern wir dann manchmal so raus. Und das passiert auch, das ist so, sagen wir so, das mache ich dann, also ich habe genug mit der eigentlichen Serie zu tun. So. Und wenn dann Leute schon immer gleich zu Drehbeginn fordern, wann kommen denn die Outtakes? Dann sage ich, die können noch gar nicht kommen. Das Wichtige ist, dass wir diese Serie fertig machen und ausstrahlen können. Und danach, wenn das alles fertig ist, wenn die eigentliche Arbeit getan ist, dann kann ich mich mal einen Tag lang hinsetzen und mal mit meinem Cutter da zusammen in Ruhe die Sachen da raussuchen. Wir versuchen das ja schon teilweise während des Drehs auch mal zu notieren, wenn was schiefgegangen ist. Und dann suchen wir das raus und dann mache ich das ein bisschen als Bonusmaterial. Aber es ist nicht meine eigentliche Arbeit.
Ach so.
Ich habe natürlich auch Spaß daran und ich weiß auch, dass das lustig ist. Und ich versuche das ja auch immer noch mit einzukalkulieren, dass wir das machen. So. Aber bitte fordert nicht das so massiv ein. Ihr kriegt sie ja, wenn es an der Zeit ist, wenn ich die Zeit dafür habe. So, apropos Zeit dafür habe. Ich hatte Zeit, mir was Schönes anzuhören, denn ich habe ja auch in der Katze mit Hut-Folge darauf oder die Feststellung gemacht oder darüber geredet, dass es wohl ein Hörspiel von der Katze mit Hut gab, was vor der Puppenkistenproduktion entstanden ist. Und zwar eine Produktion von Radio Bremen tatsächlich hat das
Zeigst du jetzt
herausgebracht.
was? Hältst du jetzt gleich was hoch?
Ja, ich zeige jetzt nur gleich was Kurzes hoch. Wieso
Schön.
ist das? Soll ich was hoch?
Ich
Ich
habe
kann
es
das
auch noch
hoch.
nicht gesehen. Ich habe Martin, er wollte mir das schon netterweise schicken. Ich sage,
Ja, ich
nee,
habe ja
ich warte
10
erstmal
Minuten
ab.
drauf. Also, es gab ein Hörspiel von der Katze mit Hut, bevor die Puppenkiste sich dieses Stoffs angenommen hat. Und dieses Hörspiel war aber nicht zu finden. Ich habe versucht, es irgendwo aufzutreiben. Es war nicht machbar. Aber zum Glück gibt es ja diese netten Menschen da draußen in der realen Welt, die uns ab und zu hören und uns was schicken oder uns Hinweise geben. Also, ich habe tatsächlich mehrere Hinweise bekommen. Danke an alle diese Menschen. Den entscheidenden Hinweis bekam ich von Markus und seiner Tochter Enya, die wie ein kleines Trüffelschweinchen im Internet unterwegs war und mir einen Link geschickt hat von einem antiquarischen Händler, wo ich das noch bekommen konnte. Und tatsächlich habe ich tatsächlich dann hier. So, wie rum muss ich es dann halten? Drei CDs sind es, das ein Hörspiel auf drei CDs verteilt. Guck, hier mit deiner
Oha.
Lieblingsfigur Baby Hübner gleich auf Folge 1. So, das ist das Hörspiel. Gibt es tatsächlich, habe ich dann noch ergattern können von der Katze mit Hut und habe mir das angehört. Prominent besetzt teilweise. Die Katze wird gesprochen von Sabine Postel. Und Marianne, das Dudelhuhn, wurde gesprochen von Margret Hohmeier. Die kennt man auch. Das ist zum Beispiel, wenn man den Film von Happy Kerkeling kein Pardon kennt, war das die Oma. Ja,
Ach.
die ist Marianne, das Dudelhuhn. Es ist sehr interessant, sich das anzuhören, weil es halt komplett anders ist als das, was wir von der Puppenkiste kennen. Es fehlen diese ganzen Kleinigkeiten eigentlich, die wir von der Puppenkiste her so lieben. Also bei der Puppenkiste ist das Schöne, dass ja jede Figur hat ja sowas wie so ein Catchphrase, also so ein Wiedererkennungsding. Ja, Mariannes Dudelhuhn, was immer Dudel-Dudel-Gock macht und der Zappergeck, der immer nur Zappa-Zappa-Zappergeck immer so nach jedem Satz macht und die Brumsel, die Brums-Brums, Vanillepudding-Brums-Brums sagt.
Ja.
Das passiert alles gar nicht. Also teilweise reden diese Figuren gar nicht. Also der Zappergeck macht einfach in diesem Hörspiel nur.
Und Baby Hübner?
Baby Hübner, da muss ich sagen, wenn du dir, also da würde ich sagen, wenn du das Hörspiel hörst, da hasse auch ich Baby Hübner. Der singt da wirklich schief und krumm. Dagegen ist das von Ernst Helbig in der Puppenkistenfassung wirklich, also da geht das eher in Richtung Helene Fischer. Aber also hier ist er wirklich ganz schief und schlimm
Hast du es
und
denn
nicht.
komplett durchgehört?
Teil 3 habe ich noch vor mir, den höre ich heute Nachmittag beim Stück Kuchen. Aber Teil 1 und Teil 2 habe ich mir schon angehört. Ich kann hier mal ein Schnipselchen vorspielen, wie sich Sabine Postel und Marianne das Dudelhuhn, nee, umgekehrt, Margret Hohmeier und Sabine Postel als Katze und Marianne das Dudelhuhn anhören. Wenn man nicht weiß, dass es eine Katze und ein Huhn sein sollen, weiß man es nicht. Aber es hört sich ungefähr so an.
Ja, was ich fragen wollte. Ist dir das Haus jetzt eigentlich voll genug?
Ach, ich denke schon. 10 Personen sind eine runde Zahl. Mehr sollten es nicht werden. Man verliert zu leicht die Übersicht.
10? Wieso 10?
9! Ja, man muss sich natürlich selber mitzählen, Marianne. Pass mal auf. Wir drei. Dann Zappergeck, Brumsel,
Zappergeck,
Baby Hübner,
Brumsel.
Erbsenstein, Erbsenstein.
Nein, du zählst ja die Brüder Erbsenstein
Ja,
zweimal.
wieso? Es sind ja auch zwei.
Zwillinge.
Wenn man so rechnet, dann ist das Haus noch nicht voll. Es fehlt einfach die 10. Person. Naja, irgendjemand wird sich schon finden, da bin ich ganz sicher.
Also das ist ja interessant. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie tierisch. Das ist ja
Nein,
wirklich
gar
wie so ein
nicht.
ganz normales altes Radiohörspiel.
Ja, eben. Also es klingt auch sehr komisch, wenn die einfach so sagt, ich lege jeden Morgen ein Ei. Ich denke mal so, okay. Wenn man das Intro nicht gehört hat, dass da gerade ein Huhn spricht, denkt man, das ist interessant, was diese Frau da
Ach,
tut.
das finde ich aber interessant, dass man
Ja.
das irgendwie klingt, das nicht so für Kinder gemacht, sondern eher wie so ein Kammerspiel für Erwachsene.
Ja, es hat, es, also es, ich muss zugeben, gerade nachdem ich das, es ist hübsch, es hört sich gut weg, aber Da muss ich leider sagen, die Puppenkiste hat da noch mal wesentlich mehr rausgeholt aus dem Stück und aus dem Stoff und hat das also um Längen besser gemacht als Radio Bremen hier. Aber ich habe noch ein kleines Rätsel für dich. Wir haben ja schon in unserer regulären Katze mit Hut Folge, hatte ich ja das Rätsel für dich, wo es Harald Schmidt zu erraten gab, der in der Originalserie eine Sprechrolle hatte. Und im Hörspiel hat auch eine sehr prominente Person eine Rolle. Mal gucken, ob du es erkennst. Es ist meine Lieblingsfigur, das Lama.
Ich finde das süß, wie du das Hörspiel, wie so der Perwoll-Werbung. Ich war schon mal mit Perwoll, hat immer das Hörspiel
Ja,
gehabt.
hier, das Hörspiel.
Ja.
So. Ja, man muss das, wenn ich schon mal was zum Hochhalten habe.
Das sieht
Also
auch eher aus wie ein Igel hier, Babyhübner,
schalte das die
aber.
ganze Zeit hoch, aber man kann es nicht. Es ist eigentlich scheiße, dass ich so viel Werbung dafür mache, weil man kann es ja nirgendwo mehr kaufen. Das war jetzt auch so ein Zufallsfund, den ich da gefunden habe. Aber vielleicht taucht es ja noch irgendwo auf. Also, jetzt rate doch mal, wer hier das Lama spricht.
Guten Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Keine Ursache zu danken.
Nicht zu tun.
Ich bin ein alleinstehendes Mädchen. Meine Eltern waren arm, aber rechtschaffen. Von früh bis spät bin ich auf den Beinen und wenn es regnet, habe ich kein Dach über dem Kopf.
Na, wer ist das wohl?
Karin Tietze Ludwig.
Was?
Kennt kein Mensch mehr außer uns beiden.
Die Lottofee vom Hessischen Rundfunk. Nein, völlig falsch. Das ist
Iris Berben.
ein bisschen, ach, ist ein bisschen wie Mars Singer, ne? Wenn man es nicht weiß, ist es gar nicht so einfach drauf zu kommen. Und wenn man es weiß, weiß man es
Ich
sofort.
möchte, dass das Zirkuspferd mal bei Masked Singer mitmacht.
Ja, ich auch. Aber ich glaube, ist Mars Singer nicht schon längst abgesetzt inzwischen?
Der große Hype ist auf jeden Fall vorbei. Weiß ich nicht, aber
Naja.
es ist eine sehr schöne, warme Stimme.
Ja. Willst du es wissen? Natürlich willst du es wissen.
Harald Schmidt.
Nee, also ähnlich. Es ist Evelyn Hamann.
Ah, okay. Kann ich dann bitte jetzt mit diesem Wissen noch einmal hören? Ist das technisch möglich?
Natürlich, Moment.
Guten Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Keine Ursache zu danken.
Nicht zu tun.
Ich bin ein alleinstehendes Mädchen. Meine Eltern waren arm, aber rechtschaffen. Von früh bis spät bin ich auf den Beinen und wenn es regnet, habe ich kein Dach über dem Kopf.
Ja.
Ja, da bist du sprachlos,
Also
ne?
ich finde das irgendwie ganz reizend. Also ich merke, dass du mit dieser Hörspielvariante jetzt noch nicht so ganz warm bist, aber schlecht findest du es auch nicht, das höre ich auch
Nein,
raus.
es ist immer diese Vergleichsgeschichte. Es ist immer, wenn man das eine kennt und mit dem aufgewachsen ist und das so liebt, und dann auf einmal so eine andere Fassung hört, fremdelt man ein bisschen damit. Aber es ist schon charmant und es ist natürlich auch toll produziert und gemacht. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist. Es ist halt anders. So,
Ich
und
finde
da
es
muss man.
irgendwie ganz rührend. Also, das ist ja, ist was anderes, aber es ist ja trotzdem auch altbackener Käse. Und ich mag ja altbackenen Käse. Und das ist halt eine ganz andere Aufmachung von dem.
So.
Es ist nicht so anstrengend, vielleicht. Naja, gut, okay. Zur Katze mit Hut habe ich auch nichts weiter. Ich hätte jetzt noch zwei, drei gemischte Sachen, wenn du noch willst.
Ja, ich habe noch was zur unendlichen Geschichte nochmal nachtrag. Das hört ja wirklich nicht auf mit der. Ne? Und zwar, aber wir haben es also dichter kann wir nicht an der Quelle dran sein. Pass auf. Weil wir haben, glaube ich, auch wiederum nur im Fusselcheck zur unendlichen Geschichte, ja, diese tolle Entdeckung gemacht oder offengelegt, dass da in einer Szene irgendwie E.T. und Yoda und Mickey Mouse und alle möglichen berühmten Science-Fiction-Figuren da irgendwie noch so ins Bild da im Hintergrund in so einer Massenszene eingearbeitet wurden. Und das hat wiederum unseren unendliche Geschichte-Joker Michael keine Ruhe gelassen, der tatsächlich dem nochmal hinterhergeforscht hat. Und nachgefragt hat tatsächlich bei Hermann Weigel, der einer der, ich glaube sogar Mitproduzenten des Films war und vor allen Dingen maßgeblich das Drehbuch für diesen Film geschrieben hat. Also direkt, also dichter können wir gar nicht in diesem Film drin hängen. Also der hat bei Hermann Weigel nachgefragt, was es jetzt damit auf sich hatte, ob das jetzt, wie diese Figuren da reingeraten sind und so weiter. Und es gab ja den Verdacht schon da in unserer letzten Folge da von Michael, dass das über Matte Painting da irgendwie rein retuschiert wurde. Das stimmt wohl auch. Und ich lese mal vor. Dazu schreibt Hermann Weigel: Die Figuren, nach denen Sie fragen, tauchen nur aus einem einzigen Grund in der Szene auf, weil es den Matte Painters, die bei Industrial Lights and Magic, die VFX, für uns gemacht haben, so gefallen hat und sie Spaß daran hatten. Es war überhaupt keine große Sache und wurde vorher auch nicht diskutiert. Auch Steven Spielbergs Besuch im Schneideraum des Films und seine bekanntlich in einem Fall signifikanten Tipps haben sicher nichts damit zu tun gehabt. Allein schon deshalb nicht, weil niemand bei Industrial Lights and Magic von Spielbergs Mitarbeit wusste.
Mhm. Ah, okay.
Also es ist einfach nur ein Gimmick, den sich da die Special Effects Leute erlaubt haben.
Wirklich, also richtig, richtig im Nachgang draufgekleistert. Ich weiß noch diesen Moment, dieses Gefühl, was ich hatte, als ich dir das vorgelesen habe und du das dann angezweifelt hast und ich dann denke, scheiße, wahrscheinlich lese ich hier gerade total Bullshit vor und komme hier mit einer tollen Sache um die Ecke, die doch nicht mal stimmt. Zum Glück stimmte es ja dann wenigstens so. Aber das ist in der Tat, man sieht dem an, dass es irgendwie nicht ganz so original sein kann, ne?
Ja, aber jetzt wissen wir Bescheid. Wieder mal hat sich eine Wissenslücke geschlossen, von der wir nicht wussten, dass wir sie haben.
Ich habe eine Frage an dich. Und zwar hat mir ein Daniel auf Instagram eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ich habe irgendwo auf Facebook ein Bild aus einem Puppenmuseum gesehen, wo Fritzi aus Das Gespenst von Flatterfels zu sehen ist. Er weiß aber nicht, woher das Bild stammt. Ich habe das Bild dann mal so rückwärts gegoogelt. Hier unten rechts sieht man Fritzi da neben der Tür. Unser Logo ist ein bisschen davor. Und es stammt offensichtlich aus der Werkstatt vom Puppenbauer Chris Kunzmann. Kennst du den? Der kommt irgendwie aus Berlin. Ich habe den mal angeschrieben, er hat mir leider noch nicht geantwortet, weil ich natürlich gerne das Gespenst einmal ein bisschen besser fotografiert gesehen hätte. Ja. Aber es existiert noch.
Weder das Gespenst noch Chris Kunzmann sagt mir jetzt auf Anhieb was.
Ah, okay, gut. Aber okay. Bitte, wenn ihr sowas seht, ja, solche Sachen, wenn so alte Puppen noch existieren, immer gerne schicken. Ich freue mich da sehr drüber.
Genau. Ja, genauso wie unser Dauerhörer und Kommentierer Krankfried Jumpman, der auch eine Frage hat zu einer Kindheitserinnerung. Ich kann sie noch nicht beantworten, vielleicht du oder vielleicht einer unserer Hörer. Ich hätte noch einen Aufruf, nämlich erinnere ich mich an eine Serie, die davon handelt, dass ein kleiner Junge in seinem Gartenhaus einen alten Drachen hatte. Der war, soweit ich mich erinnern kann, eine ziemlich große Puppe, die auch noch eine Lesebrille aufhatte. Es gab auch noch eine sprechende Katze, die einfach eine echte, lebende Katze war, bei der ein Dialog synchronisiert wurde. Den Drachen sah man auch fliegen, allerdings nur in Rückblenden, wo es um seine Jugend ging, als er den Menschen im Mittelalter das Leben schwer gemacht hatte. Kennt wer diese Serie?
Also bei Drachen dachte ich natürlich kurz an Storch, diesen kleinen Drachen, den gab es mal auf Pro7, so eine sechsteilige Puppenserie. Gibt es aber auch komplett auf YouTube.
Hatte der eine Brille auf und war im Gartenhaus?
Ja, aber man sah ihn nur in so, nee, im Gartenhaus war er nicht, dafür war er viel zu klein und eine sprechende Katze. Sagt mir nichts. Vielleicht, aber können wir es ja nächste Woche schon hier oder nächstes Mal schon erwähnen. Irgendjemand weiß das. Also meine Erfahrung mit diesem Podcast ist, irgendjemand weiß das.
Irgendjemand weiß das. Er hat übrigens noch eine Frage an mich persönlich, beziehungsweise an das Erdmännchen Jan von Jan und Henry, das ich ja bin. Schreibt, wie ist Michael Kessler in die Erdmännchenhöhle gekommen, beziehungsweise wie hat er durch die Eingangsklappe gepasst? Die hat doch Erdmännchengröße. Also er bezieht sich da, nehme ich jetzt mal an, auf eine Folge, die wir hatten, in der Michael Kessler, der bei uns immer den Kommissar spielt, der ist in einer Folge, sitzt er am Ende so als Gag im Bett von Jan und Henry in der Höhle. Ja, und wie der da reingekommen ist, das verrate ich jetzt hier nicht. Also er ist reingekommen, das hat man ja gesehen und kann aber das so viel mal anteasern, dass wir ja gerade neue Folgen drehen von Jan und Henry und natürlich die ganzen Outtakes dazu. Da wird es in einer Folge auch, wird man sehen, wie ein Mensch in diese Erdmännchenhöhle reinkommt. Und dann wird das erklärt und gezeigt. Das drehen wir aber erst in 3 Wochen. Also vielleicht klappt es auch nicht und dann strahlen wir es doch nicht aus.
Die Ausstrahlungsdaten kannst du dann ja nochmal zu gegebener Zeit hier in Popkultur erwähnen.
In der Fernsehzeitschrift Ihres Vertrauens werden die auch erwähnt. Habe ich mal schön was angeteasert jetzt, ne, was man dann irgendwann im Laufe des Jahres noch irgendwann erleben wird.
Ich hätte auch noch einen Aufruf. Der Thilo hat geschrieben, ich zermürbe mir seit einiger Zeit den Kopf und komme nicht drauf. Es gab mal eine zweiteilige Fernsehsendung mit Frank Zander und Puppen. Er spielte darin eine Art Professor, würde ich mal sagen. Vielleicht trat er auch in mehreren Rollen auf. Der Titel war, zumindest in meiner Erinnerung, Hilfe, die kommen. Ich finde im ganzen Internet dazu nichts. Sagt euch das was?
Die kommen.
Ja, Hilfe, die kommen. An den Namen der Figuren kann er sich nicht mehr genau erinnern. Schuggels oder Schnuggels, schreibt er noch dazu. Ich habe es auch versucht zu googeln. Also mit diesen vagen Angaben habe ich auch nichts gefunden, lieber Thilo. Aber vielleicht weiß das ja noch jemand. Zweiteilige Fernsehsendung mit... Also Frank Zander hatte mit Puppen ja generell gerne was zu tun.
Hat viel mit Puppen gemacht. Also immer wieder was mit Puppen gehört. Wir hatten ja hier auch schon bei uns als Thema, ich glaube sogar in unserer allerersten Folge, Herrn Feldmann, mit dem er Vorsicht Musik gemacht hat. Dann haben wir über den Miesling auch schon mal hier gesprochen. Ja. Und noch ein paar andere Sachen, die irgendwann noch kommen werden, die ich dem Julian dann zeige und er nicht weiß, was es sein soll. Und das sagt mir jetzt erstmal nichts, aber ich finde das heraus bestimmt. Das interessiert mich jetzt selbst. Aber das war bestimmt wieder so eine Phase, das haben wir ja in letzter Zeit bei uns häufiger schon mal zum Thema gehabt. Es gab ja diese Phase, wo immer wieder irgendwas mit Puppen gemacht wurde, wo dann auch immer irgendwelche Lieder gesungen wurden mit Puppen zusammen. Ne? Vater Abraham, haben wir jetzt schon 3 Puppenensembles ausgemacht.
Ja, das ist krass, ja. Das ist...
Und wahrscheinlich 40 noch offenstehenden, mit denen er unterwegs war. Und da ist viel in der Zeit da passiert. Das war immer so Ende der 70er, Anfang der 80er. Es war so eine, es gab mal so eine Puppenwelle in der Hitparade und im Kinderprogramm.
Ja, dann hat der Daniel noch einen Filmtipp geschrieben, der aktuell noch im Kino läuft. So. Warte mal, Bild kommt hier. Weiß nicht, ob du davon gehört hast, die Legende von Ochi. Ein Film über ein junges Mädchen namens Suri, das sich mit einem fantastischen Jungtier anfreundet. Und das Tolle ist, ich habe mir einen Trailer dazu angeguckt und dachte zuerst, naja, also das ist ja nun nicht wirklich Popkultur. Doch, es ist doch, es ist tatsächlich eine Puppe. Guck mal, und die machen das, was du auch gerne hast, im blauen Mänteln mit dieser Figur spielen. Habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört, Daniel, du?
Daniel, ich bin der Martin.
Nee, Daniel habe ich noch nichts von gehört. Du, Martin?
Oh, komm mal, deine Punktuation war falsch.
Ja.
Dann habe ich nichts von gehört. Auf den ersten Blick auf dieses Foto dachte ich erst, die Puppe wäre computeranimiert und das Mädchen wäre von Puppenspielern.
Ach so.
Habe ich nicht gesehen. Sagt mir überhaupt nichts. Aber das will nichts heißen. Ich bin auch nicht so in letzter Zeit lange nicht mehr im Kino gewesen, ehrlich gesagt. Da habe ich es gerade schleifen lassen. Ja, interessant.
Ja, es gibt auf dem Puppensektor immer wieder was Neues. Und als letztes Bild hätte ich hier noch was für dich. Und zwar hat mir ein weiterer Uwe, ich glaube noch ein anderer Uwe, gesagt, dass es vom kleinen Horrorladen ein Klemmbaustein-Set gibt.
Und Lego.
Es ist ja nicht richtig Lego, aber es sieht Lego aus wie Lego. Okay, für uns, für unsere Generation ist alles immer Lego.
So war es wie Lego.
Und jetzt, ich frage dich jetzt nur einfach wertfrei, ich zeige dir mal das Innenleben. Findest du sowas hübsch und ansprechend oder, wie du auch gerne sagst, scheußlich?
Nö, also ich bin jetzt nicht der größte Klemmbaustein-Freund. Oder wie auch immer das heißt. Ich finde das faszinierend. Ich war ja schon mal zweimal so als Co-Moderator bei Lego Masters bei RTL war ganz fasziniert. Also, da laufen ja nur so Freaks Room, ich rede schon amerikanisch, da laufen nur so Freaks Room, die also wirklich ganz tolle Sachen machen. Also ich habe das Sesamstraßen-Set als Lego-Geschichte, das wurde ja irgendwie zum 50. Geburtstag der Sesamstraße damals rausgebracht. Ja. Das habe ich auch mit sehr großer Freude und mit sehr großer Verzweiflung zusammengebaut, weil ich verstehe das nicht. Ich bin kein großer Lego-Bauer und ich habe sehr viel Zeit mit dieser Lego-Bauanleitung auch verbracht, um dann herauszufinden, welcher Stein das jetzt sein soll, der mir da vorgemalt wurde. Und habe das bis vor dem letzten Stein nicht kapiert, was ich da baue. Das war wirklich so, wo es immer hieß, jetzt stupide dieses Steinchen auf dieses Ding. Und
ich muss mal ganz kurz was holen, red mal weiter.
Jetzt drehen sie es um und dann erkannte ich erst, dass ich ja gerade die Sesamstraße aus Lego nachgebaut habe. Der Julian holt jetzt wahrscheinlich seine Lego-Sammlung aus dem Regal oder so.
Nee, ich bin noch viel schlechter als du. Es gibt hier von Löwenzahn so einen Fake-Bauwagen.
Ach, guck mal, das ist aber hübsch.
Das ist der ist ganz hübsch. Der ist nicht lizenziert, der heißt auch nicht Löwenzahn-Bauwagen, sondern Peters lustiger Bauwagen. Findet ihr im Internet für 30 Euro. Ich habe 7 Stunden gebraucht, das kleine Ding zusammenzusetzen. Es ist wirklich, wirklich kompliziert. Ich kann es auch nicht gut, aber das Endergebnis ist immer schön.
Ja, das ist dann so, diese nicht autorisierten Sachen, finde ich immer ganz lustig, wie die betitelt sind. Das ist so, wie wenn du im Karnevalsladen dann so eine Heino-Perücke kaufst und dann steht aber nur dran, Modell Schlagersänger oder sowas.
Darf einem auch nicht runterfallen. Die Stuhltreppe ist mir abgebrochen, muss ich irgendwann mal reparieren.
Ärgerlich. Ist da auch ein kleiner Klaus-Dieter da dran?
Ja, da ist auch ein kleiner Klaus-Dieter dran. Aber der ist auch super hässlich, weil es eben nicht Klaus-Dieter ist, sondern Dieter Klaus. Warte.
Zeig mal. Das sieht erst wie so zwei Brüste, die da einfach nur so auf.
Ja, also man hat da was angedeutet, aber es ist eben auch nur Peters lustiger Bauwagen.
Ja, macht ja nichts. Aber also ich finde sowas grundsätzlich ganz hübsch und ganz niedlich. Ich gucke da ab und zu auch mal so nach, ob es da mal irgendein Franchise gibt, was mich interessiert, was mal so erscheint. Also ich stand auch schon mal tatsächlich vor diesem Disney-Schloss da, was da manchmal so bei diesen Disney-Lego-Stores da noch so im Eingang steht. Aber ich habe erstens keinen Platz und zweitens keine, auch nicht so ein großes, ja. so einen großen Spaß.
Ich finde auch die Lego-Optik immer ein bisschen hässlich. Gerade, es sind wieder so tolle Modelle, aber ich mag so diese Optik, diese ganzen Steinchen, diese Noppen. Ich finde, mag es immer nicht ganz so gerne. Ich würde Lego gerne lieber mögen, als ich es tatsächlich tue.
Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass das viele fasziniert und mich fasziniert es auch. Irgendwie stehe ich davor und denke mal, ich würde es gerne mögen. Bin aber auch ein bisschen froh, dass ich es nicht so mache, weil ich glaube, dann wäre meine Wohnung endgültig zugeramscht. Die fühlt sich ja jetzt schon down mit diesen ganzen Actionfiguren und diesen ganzen Spielzeugscheiß-Sachen, die ich da so.
Wenigstens sagst du das Wort endgültig und sagst nicht, dann wäre meine Wohnung zugeramscht.
Ja, genau.
Ich hätte zum Abschluss noch zwei Interviewfragen an dich persönlich zum Vorlesen.
So.
Also, wenn du noch was anderes hast, dann wäre jetzt der Moment.
Ja, ich möchte noch so zwei traurige kleine Meldungen vielleicht noch raushauen, weil das gehört ja auch mal dazu. Wir müssen ja einfach hier auch, wir sind ja auch ein bisschen die Rundumschau. Erstmal natürlich, ich glaube, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, erstmal nochmal darüber reden, dass Karl-Ulrich Mewes verstorben ist im letzten Monat, Ende Mai, mit 96 Jahren, was natürlich sehr traurig ist, aber gut, mit 96 Jahren war das jetzt auch keine große Überraschung. Karl-Ulrich Mewes, der großartige Schauspieler und Synchronsprecher von Grobi, die erste Synchronstimme von Grobi in der deutschen Sesamstraße. Und natürlich noch von vielen anderen tollen Figuren. Daniel Düsentrieb in DuckTales, Mr. Schiefer in Familie Feuerstein. Bei ganz vielen Drei-Fragezeichen-Geschichten hat er mitgemacht. Und man hat ihn auch gesehen im Fernsehen oft. Bei Loriot war er bei Ödipussy, der Unterhosenverkäufer, und bei Papa and the Potters, der Senfverkäufer. Also,
er hat sogar auch mal in einer Löwenzahn-Folge mitgespielt mit Peter Lustig. Der war wirklich überall damals.
Und er hat in unserer Grobi-Folge das Intro gesprochen. Tatsächlich. Hier bei uns in diesem Podcast. Denn der Julian hatte ja das große Glück, ihn nochmal treffen zu dürfen vor ein paar Jahren und ihn mal interviewen dürfen.
Ja, und ich habe ihn auch gefühlt so ein bisschen ausgegraben. Denn als ich ihn interviewt habe danach, kam erstmal seine Enkel kamen auf mich zu und haben sich bedankt. Und danach kamen noch zwei, drei andere Podcasts, auch der Bobcast übrigens, auf ihn zu. Das kam alles, nachdem ich ihn einmal hervorgehoben habe, kamen andere auf ihn
der
zu.
Der Julian hatte ihn zuerst.
Vor allen Dingen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass es mich für ihn freut. Weil ich noch weiß, dass er auch sagte, ja, es fragt schon so lange, fragt keiner mehr nach mir. Und für mich war es ja auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, dass es ihn noch gibt. Der war ja wirklich ein bisschen aus dem Radar verloren gegangen. Und dass er danach noch in anderen Sachen aufgetreten wurde, sogar auch nochmal Kontakt hatte zu Heike Dine Körting. Ich glaube, zu einer Rolle ist es aber dann nicht mehr gekommen. Die wollten das gerne.
Nein, sie wollten das. Also es gab dann, es ploppte dann nochmal die Idee auf, dass er nochmal bei den Fragezeichen eine Rolle spricht. Gab, soweit ich das aus interner Quelle weiß, sogar schon irgendwie eine Verabredung und einen Termin, der dann doch wieder abgesagt werden musste aus gesundheitlichen Gründen. Und dann hatte er wohl auch schon so die Entscheidung danach wiederum getroffen, als es ihm wieder besser ging, dass er nichts mehr machen möchte. Also dann, dass er gesagt hat, er möchte auch wirklich definitiv, weil er so mit dem Hintergedanken, wenn er das jetzt macht, dann fragen ihn zu viele andere, dass er bei ihnen auch nochmal was macht. Und das war ihm dann wohl zu anstrengend und zu viel Energie, die er nicht mehr aufbringt.
Ja, aber biblisches Alter, wahnsinnig liebevoller Mensch.
Also ich habe jetzt keinen Tonschnipsel vorbereitet, aber ich sage einfach mal, macht euch mal einen schönen Nachmittag, geht ein bisschen auf YouTube oder bei Facebook auf die Sesamstraßenseite und klickt euch mal ein bisschen durch alte Grobi-Clips. Ich meine, mittlerweile bin ich ja die Grobi-Stimme, aber ich gebe zu, selbst ich höre lieber Karl-Ulrich Mewes als mich. Und es macht immer wieder Freude, ihn zu hören und da seine Stimme, also wie er das gemacht hat, war einfach wunderbar. So, also möge er in Frieden ruhen und das haben wir hiermit erwähnt und gewürdigt. Mhm. So, und dann, das habe ich jetzt nicht groß nachgelesen oder nochmal ausrecherchiert, dass ich da jetzt so viel dazu sagen kann. Es gab tatsächlich nochmal eine Meldung, wo wir von der Puppenkiste geredet haben, dass die Puppenkiste war jetzt vor kurzem gerade in den Schlagzeilen, dass es da finanzielle Probleme gerade gibt, weil irgendwie der Staat Bayern die für die ganzen Theater irgendwie die Subventionen kürzt und so weiter. Da bin ich jetzt nicht so ganz im Thema drin. Nur wollte ich das auch nicht unerwähnt lassen, dass da irgendwie gerade die Überschrift war, nur Puppenkiste verklagt den Freistaat. Also da gab es wohl irgendeine Gerichtsverhandlung auch, wo es irgendwie auch inhaltlich darum ging, dass es der Puppenkiste gerade nicht so gut ging. Deswegen kann ich immer nur aufrufen, geht fleißig in die Puppenkiste, wenn ihr in der Nähe von Augsburg seid, besucht das Museum, die Kiste, und man kann tatsächlich auch Patenschaften übernehmen für die Puppen in der Puppenkiste. Da haben die selber auch auf ihrer Facebook-Seite schon mal einen Aufruf dazu gemacht. Oder wenn man auf die Homepage der Puppenkiste geht, kann man sich da irgendwie schlauer machen. Ich sage es aber gleich, meine Lieblingsfiguren sind leider schon alle weg. Ich selbst habe es nicht geschafft. Ich habe versucht, mich da auch noch irgendwie reinzuwanzen und eine Patenschaft zu übernehmen. Aber für meine Lieblinge hat sich schon jemand anderes gefunden. Aber das kann man machen und dann ist man offiziell ein Pate einer Figur und kriegt dann irgendwie so eine Urkunde und alle möglichen Sachen
Das
und
finde ich
darf
auch
dann.
eine ganz, ganz süße Idee, dass tatsächlich auch das Herz dran hängt an einzelnen Figuren. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie aktuell sagen, ja, so wie es jetzt mit der Puppenkiste läuft, so würden wir das ungerne weiter in eine weitere Generation geben. Also es scheint auch tatsächlich finanziell sehr schwierig zu sein. Aber ich bin ja ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, ja, wenn es nur von Förderung leben kann, soll das dann für immer so weitergehen? Das ist halt super schwierig, ne? Ja, also.
Oh, da kenne ich jetzt den Haushaltsplan nicht.
Nee,
Und
genau.
wir drücken auf jeden Fall sämtliche Daumen,
Ja.
dass das alles gut wird,
Ja.
dass es irgendwie noch gut ausgeht. Und
Ja.
wenn die Puppenkiste irgendwie jetzt irgendwie anfängt, die Puppenkiste zu ver irgendwie sagt, wir können uns das hier nicht mehr leisten, dann sagt Bescheid, dann komme ich und rette die Erbsensteins und Baby Hübner für das Schlafzimmer vom Julian.
Nee, nee, nee. Also ich hatte auch an vielen Figuren Interesse, aber an einigen auch gar keins.
Ja, den kriegst du von mir dann.
So, pass auf, dann habe ich eine Frage für dich von Emu auf Spotify. Und zwar, welche Folge von Jan und Henry hat eigentlich am längsten gedauert zu drehen?
Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich nachgucken.
Was
Also,
war so die aufwendigste? Dann fragen wir so.
ja, ich muss gerade überlegen. Grundsätzlich ist es so, dass wir pro Folge, also wir reden jetzt, wenn wir jetzt es gibt ja unterschiedliche Formate von Jan und Henry. Es gibt ja einmal Sandmännchen-Geschichten, die sind nur 3,5 Minuten lang, aber das, was ich hauptsächlich mache, sind Ein Fall für die Erdmännchen, die kleine Krimiserie mit Jan und Henry, wo sie als Detektiv unterwegs sind, und dann gibt es Jan und Henry, die Fragenforscher. Da sind beide Formate, jede Episode 12 Minuten lang, und wir drehen für eine Folge von 12 Minuten 3 Tage auf dem Papier. So, es ist natürlich so, dass wir nicht immer am Stück eine Folge wegdrehen. Das hatten wir jetzt lustigerweise jetzt letzte Woche gerade, war das mal der Fall, weil wir an einem Sp Drehort waren und die ganze Folge spielte nur an diesem Ort. Aber normalerweise spielt die Folge ja immer wieder an anderen Schauplätzen. Dann sind sie am Anfang mal in der Höhle, dann sind sie auf der Polizeiwache, dann sind sie sonst wo. Und das wird natürlich dann anders verteilt. Also dann drehen wir dann an einem Tag mehr für mehrere Polizeiwachengeschichten was weg und so. Aber so in der Regel dauert eine Folge 3 Tage. Es gab auf jeden Fall mal eine Folge, aber ich weiß nicht mehr welche, wo ich noch weiß, die zog sich über den gesamten Drehzeitraum, der von Ende Mai bis Anfang September ging, weil wir da immer wieder Schnipsel an anderen Stellen drehen mussten. Und das war schon so, dass wir irgendwann sagten, diese Folge wird nie fertig. Aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, welche Folge das war. Ja, das ist dann immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man immer so weiß, diese Folge ist immer noch nicht zu Ende, weil uns immer noch ein Satz auf der Straße fehlt, oder wir müssen noch einen Schnipsel in der Höhle wegdrehen und
Darfst
so.
ja auch nichts vergessen. Musst du ganz genau alles 20 Mal abstreichen, wenn ihr dann im Büro
Ja,
seid, ne?
ich muss auch immer genau mir aufschreiben oder aufmalen auf meinen Drehbuchseiten, wer steht links und rechts. Also, weil manchmal ist es ja so, dass sie dann, manchmal haben ja Szenen direkten Anschluss. Also wenn sie, manchmal sind wir für sich auf der Straße und dann gehen sie aus dem Bild raus und dann kommen sie vielleicht vor einem Geschäft an. So, und dann ist dieses Geschäft, aber drehen wir das erst 4 Wochen später. Da muss ich mir aber merken, wenn wir auf der Straße das gedreht haben, muss ich aus dem Bild rausgehen, wer ist links, wer ist rechts. Und dann, wer kommt da, oder haben Sie noch was in der Hand und so? Da haben wir schon einige Fehler gemacht, die wir dann irgendwie versucht haben, im Nachhinein noch zu reparieren. Also, ja. Also, ich kann die Frage nicht beantworten, was die längste Folge war. Die sind eigentlich alle gleich lang. Nur
Schön
anders
finde ich
lang.
ja, dass du für alle auf deinem Instagram-Kanal immer so die Drehbilder des Tages so ein bisschen postest. Also ich glaube, wer dich irgendwie verfolgt, hatte schon auf jeden Fall mitbekommen, dass gerade wieder produziert wird.
Jetzt gerade. Also wir haben es jetzt gerade Mitte Juni natürlich und wir sind gerade mittendrin. Und eigentlich ein Wunder, dass ich hier sitze und Zeit habe, mit dir zu reden, weil ich eigentlich gerade die ganze Zeit schon den Arm oben halten müsste und wieder eine Puppe hochhalten.
Am Montag geht es, denke ich, dann weiter. Dann hat der Stefan noch eine schöne Frage gestellt. Wenn es in den Fusselcheck passt, sagt er, finde ich auf jeden Fall, dann würden mich mal ein paar Infos zum Musikvideo Eule von Jan Delay interessieren. Gefühlt ein außergewöhnliches Projekt mit Martins Puppen. Ich mag
Ja.
das Lied sehr, es ist ja auch in der Sesamstraße adaptiert worden, auch mit Jan Delay. Kannst du dazu irgendwie was erzählen?
Ja, das ist ganz lustig, weil eigentlich wollte Jan Delay, glaube ich, ursprünglich mal dieses Musikvideo, also das war ein Song von ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, 2 oder 3 Jahre, das ist bestimmt schon her. Also wollte Jan Delay diesen Song Eule ein Video drehen und hatte, glaube ich, ursprünglich den Wunsch, das mit Ernie und Bert zu machen oder mit den Sesamstraßenfiguren. Das war aber dann irgendwie so rechtlich nicht ganz so einfach tatsächlich zunächst, weil da hängt ja immer so ein Rattenschwanz dran und da haben die Puppen irgendwelche Rechte, dann hat er natürlich Rechte an diesem Musikstück und so weiter und das sind auch so Sachen, da blicke ich manchmal selber nicht mehr durch. Jedenfalls hat die Sesamstraße irgendwie gesagt, das ist irgendwie rechtlich schwierig. Aber hat dann irgendwie auf mich verwiesen und weil ich ja mit der Sesamstraße eng zusammenarbeite und sagte, frag doch mal den Martin, der hat ja auch sehr viele Puppen, die was machen könnten. Und dann ist Jan Delay auf mich zugekommen und dann haben wir uns hier unterhalten und ein paar Vorschläge gesammelt und gemacht und so. Und bei mir ging es dann rechtlich ein bisschen einfacher, sage ich mal so. Und dann haben wir das gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, auch so 2 oder 3 Tage bestimmt dran gedreht, weil das auch, wie bei Jan und Henry, an verschiedenen Schauplätzen gespielt hat. Ich weiß nur, dass es Winter war und während eine Szene spielte wirklich so, es war ganz fetter Schnee und es war arschkalt und ich saß da irgendwo in so einer Schneelandschaft, irgendwo in Hamburg haben wir das gedreht. Und genau, wir haben einen Tag in so einem Club gedreht, wo wir so eine Bandszene gemacht haben, wo er so das Lied einmal durchsingt und dann hinten so eine Puppenband, da war dann auch Vivaldi oder das Zirkuspferd, waren da so irgendwie mit in der Band und der Kakerlak. Und dann gab es noch so andere Segmente, wo halt dann irgendwelche Figuren draußen waren, so von Reeperbahn bis Schneelandschaft.
Okay, also dann
Laufen
ist
irgendwie.
quasi der Kontakt so zustande gekommen, dass er erst die Sesamstraße angefragt hat,
So, und
dann.
die hat es zu mir geschickt, genau. Und dann habe ich das Video mit ihm gedreht. Das ist das offizielle Musikvideo Eule. Das ist
Genau.
also mit meinen Puppen. Und lustigerweise dann, als der Song dann veröffentlicht wurde, dann war das war fast ein bisschen Zufall. Ich glaube, oder weil vielleicht diese Anfrage noch im Raum stand, hat dann wiederum die Sesamstraße der NDR den Jan Delay gefragt, ob er nicht mal dann trotzdem als Gast in die Sesamstraße kommen möchte und da einen Song singen. Und wenn die Prominenten in der Sesamstraße auftreten, dann ist es oft so, dass dann gerne mal halt zwar ein Song von ihnen genommen wird, aber dann halt etwas kindgerechter aufbereitet wird und dann halt mehr mit einem Sesamstraßenthema irgendwie
Ja.
versehen. So, also quasi eine Parodie auf sich selbst gemacht wird. Und dann hat er ironischerweise also genau dieses Eule-Lied nochmal gesungen, eben mit Ernie und Bert und anderen Figuren. Da war ich übrigens die Eule dann in dem Musikvideo, wenn man sich das
Ah
anguckt.
ja. Guck mal.
Genau.
Das finde ich toll. Habe ich auch alles noch nicht gewusst, diese ganzen Geschichten. Das Lied, als es damals in der Sesamstraße war, war für mich ein ganz, ganz großer Ohrwurm. Habe ich auch in das Originallied in meiner Spotify-Playlist. Das ist eines der schöneren Lieder. Spricht er denn in Wirklichkeit auch so oder redet er ganz?
Genau, so eine Stimme hat Jan Delay auch privat.
Ah ja,
So
okay, alles
wie
klar.
man sich vorstellt.
Sehr gut, dann haben wir das geklärt.
Aber sehr netter Mensch. Also hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich nur positive Erinnerungen dran.
So,
Habe ich nicht mit jedem, mit dem ich drehe, aber
okay.
voll
Doch
schon.
davon erzählen wir ein anderes Mal. Ich wäre mit meinem Word-Dokument durch. Sind deine Zettel auch soweit abgearbeitet?
Ich fürchte, ich bin auch am Ende meines Gehirns angelangt und wir müssen uns jetzt intensiv weiter mit der Sesamstraße beschäftigen, denn es ist ja nur noch 2 Wochen hin, dann kommt schon wieder unsere nächste Folge herausgeprescht und da reden wir dann über Bibo und Oscar und die ganzen Anfänge der deutschen Sesamstraße im deutschen Fernsehen, wie das alles anfing. Da waren der Julian und ich noch gar nicht geplant, da sind Bibo und Oscar schon durch die Straße getappert und wir gucken uns das jetzt alles noch. Bereiten das alles noch auf und holen das nach.
Genau. Das, wo immer alle sagen, das war die echte Sesamstraße. Wir sind zu jung dafür. Jetzt gucken wir uns das mal an.
Mal sehen, wofür wir da zu jung sind. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, ne?
Tschüss.